freuen Sie sich auf das Netzwerkevent für die Pioniere der Wasserstoffbranche. Das H2 Forum Berlin am 4. und 5. März bringt erfolgreiche Projektrealisierer, Entscheider aus Wirtschaft und Politik und Finanzierer zusammen. Und das bereits zum 5. Mal. Die zweitägige Managementkonferenz mit 450 Teilnehmenden ermöglicht intensives Netzwerken in einem exklusiven Rahmen. Neben Keynotes und Paneldiskussionen mit Top-Speakern erwarten Sie beim H2 Forum Berlin Projektberichte aus der Praxis, interaktive Formate und Austausch auf Augenhöhe. Seien Sie im März mit dabei. Nutzen Sie den Code H2F-Podcast und buchen Sie Ihr Ticket unter h2-forum.eu.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Schon wieder ist es Mittwoch und wir begrüßen euch für eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Aber die schöne Welt des Wasserstoffs, Johannes, die hat zumindest mit unserer heutigen Folge oder mit dem Thema der heutigen Folge so kleine Risse vielleicht bekommen, kann man sagen.
Ja, ab und zu gibt's das. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu den nicht so schönen Seiten von den Wasserstoffprojekten, die dann wieder gescheitert sind.
Ja, schon zweimal, glaube ich, die.
Schon zweimal.
Die Fuck-Up Stories 1 und Fuck-Up Stories 2.
Und immerhin, man kann das jetzt positiv sehen, es ist noch kein kompletter Fuck-Up, was wir heute behandeln, sondern geht nur quasi auf dem Weg dahin, aber vielleicht ist es noch rettbar. Nämlich, es geht um die Taunusbahn. Die Taunusbahn hatten wir ja auch schon mal in einer Episode, da ging es darum, dass die ja auf Wasserstoffzüge umgestellt werden sollte und die ersten Wasserstoffzüge wurden auch schon lange ausgeliefert. Die, ich glaube 2022 war das,
jawohl,
dass die ersten ausgeliefert wurden und das sollte ja wirklich dieses Vorzeigeprojekt werden, wo gezeigt wird, wie Züge mit Wasserstoffantrieb, wie toll die sind, wie gut die funktionieren, wie alltagstauglich die jetzt schon sind.
Ja, genau. Es sollte ja wirklich jetzt nicht nur, so wie du es gesagt hast, jetzt ein Zug, der da irgendwie halt demonstrationsmäßig da mal halt irgendwo rumfährt, sondern es sollte wirklich der Regelbetrieb da auf dieser ganzen Taunusbahn sein, die ja aus verschiedenen Linien auch besteht. Das ist ja nicht nur jetzt eine Linie, die von Frankfurt dann nach Norden rausführt, sondern es sind ja wirklich drei beziehungsweise vier verschiedene Linien sogar, die da mit Wasserstoffzügen bespielt werden sollten, auch bespielt wurden in den letzten zwei Jahren, allerdings nicht zur vollständigen Zufriedenheit sowohl des Betreibers als auch der Fahrgäste. Vor allem die Fahrgäste waren da teilweise sehr verstimmt. Und jetzt, man kann nicht sagen, Johannes, dass da die Reißleine gezogen wird, aber es wird erstmal jetzt einen Schritt zurückgetreten.
Genau, quasi so ein Reset. Im Prinzip werden die ganzen oder die, ein Großteil der Wasserstoffzüge aus dem Verkehr genommen, wird dann Alstom gegeben für eine Revision, die sich aber ein bisschen hinziehen wird, weil diese Revision soll dann irgendwann im Jahr 2026 abgeschlossen sein. Und wir sind ja jetzt nicht am Ende vom Jahr 2025, sondern am Anfang.
Verhältnismäßig am Anfang.
Genau, verhältnismäßig am Anfang. Da ist ein Datum ja im Laufe des Jahres 2026. Das hätte ich eher vom Ende 2025 erwartet, aber nicht jetzt am Anfang. Aber es sollen wirklich tiefgreifende Änderungen eigentlich durchgeführt werden. Da wird gesprochen von, die Züge sollen mit einer neuen Generation von Brennstoffzellen ausgerüstet werden. Das ist nicht nur eine Wartung, sondern schon ein bisschen mehr.
Ja,
und es genau. Steht auch in den ganzen Berichten drin, dass es nicht nur darum geht, die Brennstoffzelle auszusetzen, sondern auch nochmal die zu erproben. Die Brennstoffzelle, diese neue Generation, scheint auch noch nicht wirklich komplett ausentwickelt zu sein.
Ja, die Brennstoffzelle, die war tatsächlich ein bisschen die Schwachstelle oder der Flaschenhals, so wie man es ehrlich gesagt auch schon hätte vermuten können. Diese anderen Komponenten, die man für so ein Wasserstoffsystem braucht, die Tanks, die Ventile, die Rohrleitungen, die Sensoren und so weiter, die sind alle über die letzten 10, 15 Jahre super robust geworden. Klar gibt's da auch mal einen Ausfall, aber da muss man sich im Endeffekt sowohl um Sicherheit als auch um Performance keine Sorgen machen. Die Brennstoffzellen ist vielleicht jetzt unfair, das so pauschal zu sagen, aber die Brennstoffzellen, die haben sich speziell jetzt in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren nicht in einer Form weiterentwickelt. Ganz offensichtlich so, dass wirklich ein Betrieb im industriellen Maßstab, wo es letztendlich halt um Performance geht, dann auch wirklich gewährleistet werden kann. Die Dinger sind schon sicher. Das ist jetzt nicht, dass die einem um die Ohren fliegen oder sowas, ganz und gar nicht. Und die funktionieren auch. Wenn man die eben halt im Labor erprobt oder mal halt in so einer Demonstrationsanlage erprobt und so weiter, selbstverständlich. Aber für so einen Betrieb wie da eben auf der Taunusbahn ist das einfach schlicht nicht genug. Da geht es um die Performance, um die Zuverlässigkeit und die ist offensichtlich von den Brennstoffzellen nicht geliefert worden oder nicht eingehalten worden. Sehr witzig fand ich, ich weiß nicht, ob du das auch gefunden hast, Johannes, diesen Begriff, dass es da wohl speziell mal einen Tag gab und leider war es ein Freitag, wo dann wohl sozusagen halt vor den Wasserstoffzügen dann kein einziger gefahren ist. Und dieser Tag ist dann tatsächlich als schwarzer Freitag in die Geschichte der Taunusbahn eingegangen, weil die Fahrgäste sozusagen halt an den Haltepunkten, an den Bahnhöfen einfach stehen gelassen wurden, weil einfach nicht möglich war, die zu transportieren. Und das ist natürlich ein absoluter Schlag in die Weichteile und da spielt man natürlich auch sehr, sehr schnell die Akzeptanz bei den Fahrgästen.
Ja, das ist vielleicht auch der größte Punkt, das größte Problem an diesem Projekt, dass die Fahrgäste wirklich enttäuscht sind. Ja. Und jetzt, wo quasi dieser Schritt in gewisser Weise zurückgemacht wird und die Dieselzüge wieder kommen, werden die freudig begrüßt und wird gesagt, endlich hat man die Chance, dass wieder normaler Betrieb herrscht, dass man pünktlich ankommt, dass man sich verlassen kann darauf, dass der Zug kommt. Und natürlich für diese ganze Thema Akzeptanz von Wasserstoffzügen, von quasi neuen Antriebsformen, generell ist es sehr negativ, würde ich sagen. Und da muss, glaube ich, schon einiges passieren, dass wenn dann 2026, wenn die Züge wieder auf die Schiene kommen, dass die dann wirklich pünktlich kommen und fahren können und nicht wieder einer nach dem anderen ausfällt. Das wäre wahrscheinlich dann quasi dieser Sargnagel so ungefähr für die Pläne von diesem Rhein-Main-Verkehr. Die wollen ja bis 2030 komplett erneuerbar und CO2 oder beziehungsweise ab 2030 nur noch CO2-neutrale Züge kaufen, also keine Diesel mehr, sondern nur noch Batterie- und Wasserstoffzüge. Und wenn natürlich dieses Projekt jetzt nach dem Reset wieder scheitert, dann ist es wahrscheinlich fraglich, ob 2030 noch weitere Wasserstoffzüge kommen.
Ja, absolut, ja, genau. Das ist auch aus den Statements eben der Politik so ein bisschen herauszuhören, vor allem der Landrat eben halt des Hochtaunuskreises, der zugleich auch der Aufsichtsratsvorsitzende der RMV, eben halt des Rhein-Main-Verkehrsverbunds ist, mit dem Namen Ulrich Krebs von der CDU, der äußert sich da auch sichtlich enttäuscht und desillusioniert in gewisser Hinsicht. Und man merkt so richtig aus seinen Statements raus, dass es ihm jetzt keinen Spaß macht, da wieder die Dieselzüge auf die Schiene zu setzen. Hm. Aber er weiß natürlich auch, das Wichtigste ist, wie du es gesagt hast, ein verlässliches Angebot für die Fahrgäste. Die wollen halt speziell am Freitag nach der Arbeit auch nach Hause und ins Wochenende und sich dann nicht noch mit der Bahn rumärgern stundenlang.
Ja.
Insofern ist das natürlich extrem gut verständlich, extrem gut nachvollziehbar. Und der Landrat, der bezeichnet das Ganze auch an die Adresse von Alstom mit sehr, sehr deutlichen Worten als einen Bärendienst, den der Hersteller Alstom da für die neuen Antriebsarten erwiesen hätte.
Ja, und man sieht auch, wie das jetzt wahrscheinlich eskaliert ist zwischen Alstom und dem Rhein-Main-Verkehr, dass diese ganzen Dieselzüge, die werden jetzt von Alstom in der Zwischenzeit bezahlt.
Ja.
Das war also nicht irgendwie so eine Entscheidung, wo halt die RMV gesagt hat, ja, mein, mach mal halt jetzt Dieselzüge vorübergehend, sondern wahrscheinlich haben sie da wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass wir die Mobilität bekommen, die wir bei euch eingekauft haben.
Ja, tatsächlich, diese Dieselzüge, die sind auch gemietet. Die sind kurzfristig jetzt angemietet worden, um eben jetzt wirklich die Wasserstoffzüge zu ersetzen auf der Taunusbahn. Man hat ja auf der Taunusbahn wie auf einigen anderen Nebenstrecken oder vielen anderen Nebenstrecken das Problem der fehlenden Elektrifizierung, sodass man eben nicht mit Oberleitungen und elektrischen Triebzügen fahren kann, sondern es gibt halt nur die Möglichkeit, man kann entweder mit Diesel fahren oder halt mit Wasserstoff oder vielleicht irgendwann mit Batterie. Aber man kann nicht sagen, gut, dann ist es halt nicht Wasserstoff, dann ist es hier jetzt Strom. Das geht nicht. Insofern ist es nötig, dann wieder jetzt auf Diesel zu setzen. Die Züge sind jetzt erstmal angemietet bis Ende 2025. Wenn die Reparaturen der Wasserstoffzüge wirklich jetzt noch länger dauern, muss man da wahrscheinlich nochmal verlängern oder sich was Neues überlegen. Auf jeden Fall ist diese Vereinbarung, die jetzt der RMV mit Alstom getroffen hat, erstmal gültig bis zum Ende des Jahres. Und fast alle von den Wasserstoffzügen werden wieder mit Dieselzügen ersetzt, außer auf einer Linie man möchte es nicht so ganz aufs Abstellgleis schieben oder aufgeben, jetzt auch in der Zwischenzeit. Auf einer von den vier Linien, nämlich auf der Linie RB12 von Königstein hinein nach Frankfurt, sind weiter die Wasserstoffzüge unterwegs.
Das war jetzt wirklich eine schöne Verbildlichung, die du hier genutzt hast, mit dem Abstellgleis schieben.
Ja, ja, genau.
Bin beeindruckt. Ja. Was ich auch interessant fand, im letzten Jahr, da gab es ja schon mal einige Pressemitteilungen dazu, zu diesem Projekt im Sommer, da wurde dann von diesem Fahrgastverband ProBahn quasi Negativpreise verliehen an quasi dieses Projekt und die Politiker, die dafür verantwortlich sind. Und da wurde eigentlich schon gesagt, ja, jetzt, es waren alles Kinderkrankheiten, es wird besser, wir sind auf dem aufsteigenden Ast, es fahren wieder die Züge, die halt nicht so wirklich funktioniert hatten, jetzt werden immer mehr und es wird quasi alles gut. Und das war gerade vor einem halben Jahr und jetzt dieser quasi sehr harte Cut zeigt, da war man dann anscheinend doch ein bisschen zu optimistisch hinsichtlich der Nutzbarkeit. Allerdings war auch da schon von einem Fehlstart die Rede und dass es halt nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte, aber man war halt noch hoffnungsfroh. Und jetzt ist wirklich der Punkt, wo man wirklich einen Restart braucht anscheinend.
Ja, was ich mir in dem Zusammenhang gedacht habe, wahrscheinlich war es schon möglich, jetzt die meisten von diesen Wasserstoffzügen sozusagen am Laufen zu halten. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, wenn einem die Wartungs- und Reparaturkosten aus dem Ruder laufen, dann macht das Ganze natürlich auch keinen Spaß. Und wenn der Aufwand und die Kosten einfach halt wahnsinnig hoch sind, um die am Laufen zu halten, ist das natürlich auch nicht das, was langfristig tragfähig ist. Ist sozusagen halt kurzfristig natürlich das, was dann die Fahrgäste erstmal zufriedenstellt. Die kommen ans Ziel und die sehen auch, da fährt ein Wasserstoffzug, der funktioniert. Aber wenn man dieses Gefühl quasi oder diesen Eindruck halt extrem hochpreisig sich erkaufen muss, ist das natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Und insofern, so könnte ich es mir denken, ist das wahrscheinlich auch ein Auslöser zu sagen, wir verbauen da jetzt wirklich nochmal die neue Generation von Brennstoffzellen. Wir schauen uns vielleicht auch die weiteren Komponenten nochmal an, ob es da Schwachstellen gibt. Wir schauen uns die Betankungsinfrastruktur nochmal an. Auch da diese nicht ganz kleine Herausforderung, auch dass die Betankung von Zügen, speziell der Prozess der Betankung von Zügen ja bei Weitem nicht so geregelt ist, wie es der Betankungsprozess eben von Straßenfahrzeugen ist, speziell von PKWs, wo es schon seit vielen, vielen Jahren die entsprechende Norm dafür gibt, ist es im Bahnbereich immer noch so ein bisschen, wir gehen mal auf Nummer sicher und schauen dann mal. Auch dort ist ja noch einiges zu tun. Ich meine, natürlich wird daran gearbeitet, selbstverständlich, aber das ist natürlich auch was, wo es noch einen Unsicherheitsfaktor gibt. Und insofern, so könnte ich es mir denken, Johannes, war dann einfach die Liste an Faktoren, die da ein schlechtes Gefühl erzeugt haben, einfach ein bisschen arg lang.
Ja, genau. Und natürlich, es bringt ja auch nichts, wenn man sagt, liebe Kunden, seid froh, dass jeder zweite Zug funktioniert.
Ja.
Die erwarten natürlich, dass der Zug kommt und vielleicht ist er ein bisschen verspätet, wie in Deutschland vielleicht üblich. Aber dass halt man wirklich wie eben in einer Lotterie sitzt und sagt, entweder kommt der Zug oder der nächste in einer Stunde und wenn ich Pech habe, dann warte ich halt die Stunde am Bahnhof.
Ja.
Das ist natürlich kein Dauerzustand.
Und nein.
Da kann man auch nicht sagen, ja wunderbar, wir haben jetzt die Hälfte der Züge einsatzbereit.
Ja, genau.
Das war auch ein großer Punkt, dass die im Prinzip eine Flotte an Bussen vorhalten mussten, die dann immer spontan einspringen mit Schienenersatzverkehr. Das ist natürlich auch...
Ja.
Da fehlen einem die Worte. Allerdings, was ich natürlich noch anbringen wollte, hier ganz egoistisch, von unserer Sicht hier, Martin, wir sind ja aus dem Testing-Bereich.
Ja.
Und da muss man halt schon sagen, bevor man die Produkte in die Anwendung lässt, muss man halt testen und validieren und schauen, dass man das so realistisch wie möglich macht.
Ja.
Und da reicht es vielleicht nicht, wenn man einfach mal kurz das System anmacht und schaut, ob es läuft und dann wieder ausmacht. Und dafür gibt es ja diese ganzen Lebensdauertesten, diese Umwelteinflüsse, Temperaturen und so weiter.
Ja, ja.
Ja, und was mir noch gekommen ist wegen Betankung, das ist mir auch aufgefallen, da kamen natürlich jetzt gleich die ganzen Kritiker aus dem Loch gekrochen, so ungefähr, und haben gesagt, ja, Wasserstoff sieht man wieder, kann nicht funktionieren, es macht wieder keinen Sinn, hat noch nie Sinn gemacht. Und da gab es natürlich auch die Kritik, dass diese Wasserstoffzüge ja eigentlich gar nicht grün sind, sondern mit diesem Wasserstoff aus dem Chemiepark, ich glaube Höchst war das, Chemiepark Höchst.
Ja, Höchst, ja.
Und das ist ja kein grüner Wasserstoff und drum macht das ganze Projekt sowieso keinen Sinn. Das ist natürlich auch wieder so quasi dieses gefundene Fressen für die Kritiker, die halt sagen, ja, schaut euch das an, es kann ja gar nicht funktionieren und macht so keinen Sinn.
Ja, genau. Und deshalb ergibt sich dann wirklich, ich glaube, das ist dann wirklich richtig, was der Landrat sagt, dass das wirklich halt ein Bärendienst war. Und das ist natürlich wirklich, das ist halt ärgerlich für alle quasi und wirklich jetzt auf Deutsch gesagt eine saublöde Situation einfach. Ja. Heißt, ein Rückschlag ist, weil es eben auch bei den Laien, auch die vielleicht jetzt noch gar nicht große gegen oder für den Wasserstoff jetzt eingestellt waren, aber da bleibt jetzt auch dieser negative Eindruck hängen. Ja, und wie du es gesagt hast, ich meine, ich kenne natürlich jetzt nicht im Einzelnen eben halt, was da jetzt bei Alstom getestet wurde oder nicht getestet wurde. Aber ja, der Eindruck ist natürlich schon auch, man hat da halt ein paar so Demofahrten gemacht. Wir erinnern uns noch, das hat man ja auch im Podcast, diese Fahrten da eben bei Bremerhaven, wo man eben schön an der Nordseeküste entlang gefahren ist, diese schönen Fotos hat, wo man immer das Meer im Hintergrund sieht und so weiter. Aber dann, wenn es halt hart auf hart kommt im täglichen Einsatz, ist es dann halt trotzdem offensichtlich nochmal was ganz, ganz anderes als das.
Ja, und es ist halt auch wieder auch ein Argument, jetzt nichts Verwerfliches, aber ein Argument für den Einsatz von Wasserstoffverbrennungsmotoren, finde ich. Weil das ist ja eigentlich immer der Punkt, dass die sagen, hey, das ist etablierte Technik, so ein Verbrennungsmotor, wir wissen, wie der läuft, wir müssen ihn halt ein bisschen ummodeln, dann kann man da Wasserstoff verbrennen und es ist nichts Besonderes.
Ja.
Wahrscheinlich, wenn man diesen Zug mit Wasserstoffverbrennungsmotor ausgerüstet hätte, wäre der wahrscheinlich gelaufen. Weil wie du schon gesagt hast, die Tanks, die Wasserstoffverteilung ist eigentlich kein Hexenwerk, das beherrscht man. Im Moment ist das Problem eher die Brennstoffzelle. Und wenn man natürlich den Wasserstoff einfach verbrennt, das wäre wahrscheinlich ziemlich problemlos gelaufen und zeigt natürlich wieder, dass die Argumentation von diesen Verfechtern von Wasserstoffverbrennungsmotor in mobilen Anwendungen schon auch stichhaltig ist, wo man einfach sagt, ja, es ist halt ein System, wo man jetzt die Wasserstoffinfrastruktur aufbauen kann, ohne dass man gleichzeitig diese ganzen technologischen Risiken mit Brennstoffzellen hat.
Ja, speziell in der Heavy-Duty-Anwendung eben halt, wo es robust sein muss, wo es zuverlässig sein muss, wo es auch mal ein bisschen halt dreckig ist und schmutzig und laut und so weiter. Da spielt der Verbrenner seine Vorteile aus. Weil man auf der anderen Seite natürlich auch sagen muss, ist nicht, dass man jetzt halt in den nächsten Laden reinläuft quasi und sich einfach einen Wasserstoffverbrennungsmotor da kaufen kann.
Das stimmt natürlich.
So ist es auch nicht. Aber mei, man sammelt Erfahrungen, leider hier in dem Fall jetzt halt im negativen Sinne. Aber man lernt daraus und es ist ja das Schöne auch, das ist oft so ein bisschen, ich weiß nicht, was du für einen Eindruck hattest, Johannes, aber so ein bisschen auch dann natürlich halt wieder überspitzt und reißerisch dargestellt in diesen Meldungen. Es ist ja jetzt nicht das Aus quasi für die Wasserstoffzüge auf der Taunusbahn, sondern es ist halt diese Reparaturphase, die da folgt. Und
der Austausch
und
Reparatur ist ja auch eigentlich ein bisschen zu verniedlichend.
Ja, genau. Ja, genau. Und wir können ja alle, die wir uns für Wasserstoff interessieren, dann vielleicht die Daumen drücken, dass es wieder hochläuft.
Genau.
Bei der Taunusbahn und dass es dann irgendwann, wenn diese Austausch-Reparaturphase überstanden ist, auch dann reibungsloser läuft, als es jetzt bisher lief.
Wir bleiben dran und vielleicht können wir dann irgendwann im Verlauf im Jahr 2026 einen Podcast machen, wo wir einfach drüber reden, wie toll das läuft
und
dass es überhaupt keine Probleme gibt.
Ja, ich glaube, vor 2 Jahren, wenn ich richtig erinnere, ich glaube, da haben wir ja angekündigt, wir fahren dann mal mit und berichten dann live.
Dieses Fenster haben wir leider verpasst.
Das haben wir verpasst, ja, genau. Aber vielleicht ergibt sich irgendwann auch die Gelegenheit, genau.
Genau.
Ja. Alles klar.
Ja, gut. Wenn ihr irgendwelche Insights habt zu dem Thema Wasserstoffzüge, lasst es uns gerne wissen oder auch natürlich jegliche Anregungen, Ideen und so weiter unter der E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite www.hydrogenbar.de.
Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dann auch in der nächsten Woche wieder einschaltet für eine neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts. In der Zwischenzeit, wie es der Johannes gesagt hat, wenn ihr das Bedürfnis habt, mit uns zu sprechen, mit uns in Kontakt zu treten, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an die genannten Kontaktdaten. Ansonsten hören wir uns am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut.
Ciao.